Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Menzels Meinung. Wir sprechen heute über das Thema Sucht. Und jetzt könnten viele sagen, habe ich nichts mit zu tun, langweilig, schalte ich weg. Halt, tut das nicht. Denn wir finden heute raus, welche Süchte wir so haben und welche Süchte ihr habt. Denn ich glaube, da könnten wir fündig werden. Hallo Stefanie.
Hallo Janika.
Wenn man nach der offiziellen Definition geht, dann ist die Sucht ein Abhängigkeitszustand, der einen irgendwie beeinflusst in der vollen Entfaltung von irgendwas. Was ist deine Definition?
Auf jeden Fall finde ich ja immer schon den Wortstamm ganz interessant. Das ist ja einfach auch ein Suchen nach irgendwas, ja. Also die Sucht kommt von Suchen, glaube ich. Und ich weiß inzwischen, dass, glaube ich, jeder Mensch auf der Welt irgendeine Sucht nachgeht oder irgendeine Sucht hat, egal wie. Und das ist eben ganz spannend, mal rauszufinden, wo so die eigenen Süchte sind. Und da auch mit sich selbst halbwegs ehrlich zu sein, weil die will man natürlich nicht haben, sowas, ne?
Aber das reicht mir nicht als Definition, dass es erstmal nur von Suchen kommt. Beschreib mal näher, was es für dich ist.
Also auf jeden Fall hat man ja so einen Teil von sich selber weggepackt, von seiner eigenen Persönlichkeit, durch das, was man so hier lebt auf der Welt, wie man erzogen wurde, wie man in so seinen Familienumständen erlebt hat, wie man mit Dingen umgeht und wie man seine Gefühle äußert oder auch besser nicht äußert. Und all das hat uns ja so ein bisschen reduziert, ja. Und dann braucht man irgendein Mittel, mit dem man dieses schlechte Gefühl, was man dazu hat oder dieses ewige Suchen nach sich selber irgendwie kompensiert oder wegdrückt. Und da hat halt jeder so seine Methode zu entwickelt, dass er seine schlechten Gefühle oder seine unterschwellig noch vorhandenen, aber nicht lebbaren Gefühle wegdrücken muss, sollte, besser tut, keine Ahnung. Und da gibt es halt alle möglichen Ideen zu. Also das Wichtige dabei ist natürlich dieses, die Komplexität der Sucht auch zu begreifen. Das ist ja ganz klar. Es gibt eben nicht nur diese materiellen Süchte, sondern auch sehr viele ideelle Süchte. Und ich glaube, die werden oftmals vergessen oder überhaupt nicht so als Süchte gesehen.
Ja, wir haben schon mal eine Folge gemacht, die Sucht nach Selbstoptimierung. Meinst du sowas damit?
Zum Beispiel die Sucht nach Selbstoptimierung, aber eben auch so diese Kontrollsucht, die man hat oder die Sucht nach Sicherheit oder also solche oder auch wirklich dann Computersüchte, Handysüchte, ja, die da ja mit reinspielen. Und das sind einfach so Süchte, die man sich ja sehr, sehr ungern eingesteht. Während so Rauchen oder Alkohol oder Drogen oder sowas, das ist ja, das hat man, ja. Also da gesteht man sich vielleicht schon mal eher zu, dass man davon auch betroffen ist. Aber ich glaube jetzt so gerade diese Kontrollsucht, das wollen immer die wenigsten wissen. Das erfahre ich so zumindest mal.
Ich glaube, beim Rauchen ist es am einfachsten, sich das einzugestehen. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Weil da gibt es ja kein gesundes Maß. Also jede Zigarette kannst du ja nicht begründen. Mhm. Irgendwie mochte ich es immer, ich habe immer gern geraucht, ich mag irgendwie das Gefühl, aber es ist ja nicht so, dass jeder Mensch 3 Zigaretten am Tag braucht und ich habe 5 geraucht, weil ich die Kurve nicht gekriegt habe oder so. Mit Alkohol ist es ja schon schwieriger, weil ein Glas Wein ist auch mal erstmal einfach nur ein leckeres Getränk. So,
ja,
ne?
Ja.
Ich glaube, deswegen ist es da am einfachsten einfach zu sagen, klar bin ich süchtig, kann ich niemandem verheimlichen.
Ja, und dieses, warum man etwas zu sich nimmt, das ist vielleicht bei einer Zigarette okay, aber warum man jetzt zum Beispiel Alkohol oder Zucker oder Lebensmittel oder irgendwas suchtmäßig zu sich nimmt, das kann ja so keiner hinterblicken, ne? Mhm. Also da guckt ja keiner hinter den Kopf, was man so denkt dazu und fühlt dazu, ne? Und dadurch ist das noch schwieriger greifbar. Und noch schwieriger sind eben alle anderen Suchtbereiche. Ich finde so diese Bedarf und Sucht bald nach Sicherheit, also das finde ich zum Beispiel auch ein Extremthema, ne? Also oder eben dieses Kontrollthema, was ich gesagt habe. Ich glaube, das ist ziemlich heftig von der Auswirkung her. Also das hat eine ziemliche destruktive Auswirkung im Umfeld, ja, also wie das auf andere wirkt. Und ich glaube, derjenige, der dieser Sucht unterliegt, der weiß das oft gar nicht. Also der kriegt das gar nicht mit und weiß auch nicht, was seine Auswirkungen davon sind oder dass er da so Auswirkungen hat überhaupt, ne?
Ja, du sprichst in deiner Arbeit immer davon, dass man so von der Wertung wegkommen soll, dass es keine Wertung gibt. Machst du denn Unterschiede bei Süchten? Also machst du einen Unterschied zwischen einer Kaffeesucht und einer Kokainsucht?
Grundsätzlich mal nicht. Bei mir stehen ja da grundsätzlich die gleichen Emotionen oder Mangelgefühle dahinter. Ja? Also ich bewerte auch jetzt eine Sucht gar nicht als was Schlimmes, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Sondern es ist ein Ausdruck davon, wie ein Mensch, und das, da haben wir alle ein großes Bedürfnis nach, versucht, durchs Leben zu kommen und sich irgendwie so eine Form zu geben, in der er ziemlich Halt hat. Also wir brauchen ja auch Halt im Alltag, ne? Und dazu dienen natürlich solche Sachen. Also wir können das vielleicht nicht aus unserer Mitte so schaffen. Also ich bleibe jetzt mal bei diesem Nervthema der Kontrolle, ja? Also wenn ich 100% in mir Vertrauen habe, in die Welt und alles das, was geschieht, für mich genau richtig ist, ja? Dann brauche ich keinerlei Kontrolle, ja. Mhm. Und das haben wir nicht. So leben wir nicht, so sind wir nicht erzogen, ja. Das heißt, diese Kontrolle ersetzt immer unser Vertrauen. Von daher sind das für mich immer alles ganz logische Folgerungen, ja. Oder um da bei dem anderen Thema materielle Süchte zu bleiben, wenn du lebenslang als Kind schon angefangen hast, in deinem Elternhaus zu erleben, dass mit bestimmten materiellen Sachen dein Frust bearbeitet wird. Ja? Also wenn du erlebt hast, dass die Eltern getrunken haben, immer wenn es ihnen schlecht ging oder wenn sie Krach hatten. Oder dass es immer irgendwelche bestimmten Sachen gab, wenn Konflikte anstanden oder irgendwas, einfach keine sinnvollen Lösungsmodelle vorgelebt wurden. Dann hast du das, ob du das willst oder nicht, als Mensch dann als Erfahrungsmuster, ja, und du wirst selber immer die Tendenz haben, die gleichen Muster zu wählen, ja, also gibt's dann Krach, hast du vielleicht die Tendenz, tatsächlich Alkohol zu nutzen, ja, oder gibt's Konflikte, dann weißt du schon, dass es nicht richtig ist, was du da gelernt hast, aber du nutzt es trotzdem, weil du es gelernt hast, also, und das sind natürlich solche Muster und solche Verhaltensweisen, die ich absolut nicht bewerte. Dazu kommt dann noch, dass gerade bei diesen materiellen Süchten irgendwann tatsächlich eine materielle Abhängigkeit auch eintritt, ja. Also der Körper verlangt dann danach auch, ohne dass du noch eine Suchtstruktur haben musst. Aber die steckt da natürlich hinter. Aber auch der Körper verlangt dann danach. Also du bist dann nicht mehr frei. Das ist ja das, was die Sucht auch ausmacht, ne? Du kannst eben, was ja viele versuchen, sich immer selbst in die Tasche zu lügen, zu sagen, ich bin nicht süchtig, ich höre da sofort mit auf, ja. Und da stimmt's ja eben dann nicht, ja, sondern da lügt man sich ja wirklich in die Tasche, weil das geht dann nicht mehr, sondern dann ist der Körper auf einem Level, wo der ein Verlangen hat und wo der das braucht und wo der einfach dann süchtig ist, ja. Und das ist ja dann diese Suchtbezeichnung oder Definition auch, ne.
Aber der Körper kann ja auch von was weniger Materiellem süchtig sein. Also man kann ja auch nach einer bestimmten Hormonausschüttung oder sowas süchtig sein. Also der Prozess ist ja egal, ob es dann Nikotin oder irgendwie Alkohol oder auch nur ein Glückshormon ist. Es ist doch wahrscheinlich. Ist oder Adrenalinsucht.
Auf jeden
oder,
Fall. Ja. Also das ist ja häufig dann zum Beispiel bei Extremsportlern auch der Fall, ne? Also dass man sich diesen Kick über die Adrenalinausschüttung immer wiederholt, ja, dass man dann zum Beispiel Marathon läuft, eben deswegen, weil dann ein Glücksgefühl einsetzt und da kann man süchtig nach sein, dass das immer wieder wiederholt werden muss, damit du das Gefühl hast, ne? Also da gibt's, also ich glaube, da sind wir einfach unfassbar komplex und das ist auch vollkommen in Ordnung, finde ich, das gehört eben auch so zu unserer Existenz als Mensch dazu. Für mich geht's ja immer nur an allen Ecken und Enden um das Bewusstsein dahinter, ja, also dass man sich dessen bewusst ist, dass man eben nicht frei ist, sondern dann von der Sache bestimmt wird, ja, also wenn ich so eine Abhängigkeit hätte jetzt zum Beispiel mit Marathon und dann mir vorgaukel, dass ich sage, ja, ich mache einfach gerne Sport und das ist doch gesund, ja, und nicht dahinter erkenne, dass da eine Sucht dahinter steckt, ja, einfach um immer wieder diesen Kick übers Adrenalin zu bekommen und ich es gar nicht lassen kann, ja, da fängt es ja für mich an, da wird es interessant, da zu sagen, doch, ich habe eine Sucht. Und dann mal so diese Hintergründe dieses Suchens und der Sucht mal zu ergründen und zu sagen, seit wann habe ich die, warum habe ich die, wovon lenke ich ab, wovor laufe ich weg, jetzt gerade beim Laufen, Marathon oder sowas. Da mal so zu gucken und sich dessen bewusst zu werden. Ja? Und du kannst ja dann hinterher weiter deinen Sport machen, aber die Hintergründe sind andere. Ja? Du machst das nicht mehr, weil du musst, sondern du machst es, weil du es gerne machst und weil es dein Ding ist. Ne? Also oftmals sind die Ergebnisse ähnlich, aber das Bewusstsein dahinter und diese Veränderung des Bewusstseins sind andere.
Du hast es gerade schon angedeutet, das gehört irgendwie zu unserer Existenz dazu. Geht Menschsein nur mit Sucht?
Kann ich dir nicht beantworten. Ich glaube, man kann es sehr bewusst greifen. Also man kann sich das sehr bewusst machen und sich damit beschäftigen, aber tendenziell brauchen das sehr, sehr viele Menschen als Halt, ja, als Lebensorientierung oder sowas. Ich würde jetzt nicht sagen alle, also, ne, man kann damit sich arbeiten, aber.
Was da bei mir bei der Frage hintersteckt, wo fängt Sucht an?
Also für mich ist die Definition immer dann, wenn man sagt, ich kann nicht ohne. Und zwar nicht nur denken, also jeder, ja, der gerne Alkohol trinkt, sagt auch, ja, kann ich ohne, ich höre auf. Ne? Das stimmt ja eben nicht. Sondern dann, wenn man so merkt, selber merkt, das braucht ja wieder gar keiner im Außen mitkriegen. Das ist ja eigentlich so ein Ding, was man mit sich selber ausmachen sollte. Ja? So zu sagen, boah, Mist, ey, da hänge ich ja wirklich drin und das muss ich. Ja, das dann wird es eben schwierig, finde ich. Also dann ist man eben nicht mehr Herr der Lage, man ist dann nicht mehr in seiner Mitte und in seiner Kraft, sondern man ist dann eben abhängig von außen. Man ist eine Marionette der Dinge, die man braucht. Ne? Und ja, dann wird es schwierig.
Da komme ich mit. Ich finde es so schwierig, dass es ja nicht schwarz-weiß ist und da so viele Übergänge gibt. Weil ist nicht schon das der Wunsch, wenn ich die Bäckerei-Fachverkäuferin grüße und das nur mache, um ein Lächeln zurückzubekommen. Ist das schon eine Sucht?
Nö.
Das meine ich so damit. Nee. Also wo hört es auf?
Also da ist ja auch da ist ja auch dann so die Frage, wo ist es noch gesund oder nicht gesund? Ich glaube, das ist ja jetzt nicht so ungesund, ne?
Okay, so. Also ist schon die Definition, dass ich mir selbst damit im Weg stehe oder mich selbst
boykottierst.
Wie hast du es vorhin gesagt, als Marionette, destruktives Konzept.
Ja, ja. Auf jeden Fall, ja. Das ist ja das, was als Lebensmodell gefahren wird, was dich nicht in deine Kraft bringt, sondern dich immer von deiner Kraft abhält. Ja? Also ist ein Suchtkonzept. Ne? Also das ist dann einfach nicht wachstumsorientiert. Also es bringt dich nicht weiter, sondern es bremst dich immer aus und hält dich immer auf einem bestimmten Stand deiner Emotionen und deiner Blockaden fest. Ne?
Ich weiß nicht, ob dir das jetzt zu medizinisch wird, aber nehmen wir mal meine Rauchsucht. Mhm. Ich habe vor ein paar Monaten aufgehört zu rauchen. Und dann habe ich gedacht, also das kam passend zu Corona. Das heißt, ich hatte auch meine üblichen Versuchungen mit irgendwie feiern gehen und so, waren alle weg. Dann fiel es mir verhältnismäßig leicht, würde ich jetzt mal sagen. Und mir ging es darum, mein Beispiel ist immer diese Zigarette auf dem Weg zur Straßenbahn. Wenn es regnet und ich habe keine Zeit und ich renne schnell zur Straßenbahn, aber die Zigarette dabei muss sein. Da ist es so offensichtlich eine Sucht, weil das hat mit Genuss ja überhaupt nichts mehr zu tun. So, und dieser Sucht wollte ich nicht mehr ausgeliefert sein. Dann habe ich gedacht, ja, aber ich rauche ja schon gerne. Ich könnte ja doch, wenn ich abends weggehe oder wenn ich was unternehme, könnte ich doch immer noch rauchen. Das ist doch dann sehr ungefährlich und dann ist es von mir kontrolliert und so. Habe ich jetzt gemerkt, mit den Corona-Maßnahmen-Lockerungen ging dann auch mehr und mehr Rauchen einher bei mir. Und ich habe gemerkt, okay, so funktioniert es nicht. Jetzt probiere ich seit einer Woche wieder neu nicht, gar nicht zu rauchen und mir da auch nichts vorzumachen, dass ich es irgendwie anders hinkriegen könnte. Habe jetzt komplett einen neuen Entzug, ist ganz frustrierend und ich merke ja den Entzug so, dass ich wahnsinnig labil bin. Also ich bin sehr reizbar und ich bin schnell auf 180 und ich bin schnell traurig und bin, dann frage ich mich, was hat denn diese Zigarette vorher mit mir gemacht? Klar, passiert da was auf der körperlichen Ebene, aber was ist das für dich noch? Also wie kann denn so ein kleines Tabakstängelchen irgendwie so eine Aufgabe erfüllen? Was läuft da ab energetisch?
Ja, irgendwann hast du dir das eben, vielleicht wo du deine Wut nicht ausleben wolltest oder deinen Frust nicht ausleben wolltest oder irgendwas, da ist dann dieses Nikotinstängelchen reingekommen. Ne? Also das ist das Wegdrück, was du in dem Moment hast. Es wirkt einfach als Nervengift. Ne? Also Nikotin ist einfach ein Nervengift. Und es macht rein materiell dann einfach was mit dir. Ne? Also es vergiftet dich ja und scheint ja dann so diese Gefühle wegzudrücken an dem Punkt auch. Also für mich energetisch ist ja Zigaretten sogar nochmal ein bisschen anderes Thema, weil in dem Augenblick, wo du rauchst, und das ist ja auch eine Temperatursache, also die Hitze der Zigarette, die macht ja auch was mit dir. Und für mich ist es so, dass dann dieses Herzchakra erstmal geöffnet wird. Also du tust dir erst was Gutes, das entspannt. Ja? Und danach zieht sich das aber noch umso stärker wieder zusammen. Also dann, deswegen entsteht für mich auch eine Sucht, ja. Also dass du das immer wieder brauchst, um dieses Gefühl zu haben, offen zu sein und befreit zu sein. Und danach geht es dir aber umso schlechter und dann brauchst du wieder eine. Also das kann natürlich dann in kurzen Abständen passieren, ne? Aber das ist das, was unter anderem für mich mit der Zigarette passiert, ja. So. Aber ich glaube schon auch, dass man ja immer, egal was es ist, Gefühle wegdrückt, ja. Also seine Gefühle nicht lebt und irgendein Thema so weh tut, dass man es nicht angucken kann, nicht will, auch nicht braucht, also so für sich selber nicht braucht, ja, dass man da gar nicht das Problem erkennt und dann eben leichter sowas nutzt. Ne? Aber wie du schon sagst, bei Zigaretten ist es natürlich ganz, ganz offensichtlich, ja, das ist ja auch nicht eine Zigarette gesund, ja. Also man könnte ja sagen, ach, ich rauche nur eine am Tag oder so, ne? Ist ja Quatsch, ne? Also während das bei anderen Suchtmitteln fließender ist oder schleichender ist, ne? Wo ich man meine, sagt, ja kennen, komm, ein Glas Wein, ne?
Wir kennen es ja auch beim Essen.
Ja.
Du musst nun mal irgendwie so ungefähr dreimal am Tag essen.
Genau, was essen, ne?
Ja. Und wo ist die Grenze von…
Und dann was dann auch, ne?
Ja.
Also was man da isst. Also das kriegt ja so keiner mit. Bei manchen Sachen kriegst du es halt mit, ne? Also bei Drogen oder sowas, ne? Da kriegst du es eher mit, weil die braucht auch keiner. Und dann merkst du ja, wenn du Drogen nimmst oder so, ne?
Was sich von der Sucht nach Zigaretten ja auf alle Süchte übertragen lässt, ist dieses, da ist was, was ich brauche und dann bin ich erstmal mit diesem Gefühl alleine, wenn ich es nicht kriege. Was kann ich denn da tun? Also wenn ich jetzt merke, ich bin labil und wie sich die Süchte oder der Entzug oder wie auch immer bei jedem von uns dann bemerkbar macht, was kann ich denn machen, wenn ich dann in dem Moment überfordert bin und gerne wieder eine Zigarette hätte? Was ist dein
Problem? Das ist ja die Herausforderung auch mit den Süchten, ne? Dass man, oder gerade jetzt mit der Zigarette auch so ein Thema, dass man da wirklich nur versuchen kann, sich mal meinen ewigen Zettel hinzulegen und einen Stift und immer zu gucken, was habe ich denn da jetzt gerade für ein Gefühl? Und das zu erwischen, ehe man die Zigarette raucht, ja? Also sich aufzuschreiben.
Kurz anmerken, wo dein Schmunzeln herkommt, falls man das hören konnte. Ich mache mich immer so ein bisschen darüber lustig, dass Stefan die immer ganz weise Übungen hat, wie man sein Leben auf Vordermann bringen kann. Und die fangen immer an mit Zettel und Stift. Deswegen
und mal spielen. In der Geschichte gucken oder so.
Genau, also man muss immer gucken, woher man es kennt.
Es ist sich selbst kennenlernen, ne? Und es ist sich selbst auch ja. Also mir ist immer ganz wichtig dabei, dass man ja damit nicht öffentlich wird, ja. Also du hängst es ja nicht an Pranger und sagst, hier, ich rauche und immer dann, wenn es mir scheiße geht. Das machst du ja nicht, sondern du sollst es für dich machen, damit du für dich zufriedener wirst, ne. Also es geht mir ja nicht darum, einen zu denunzieren und zu sagen, welche Sucht hast du denn noch? Mach mal eine Liste, ne. Will ich mal sehen oder so. Das interessiert mich ja überhaupt gar nicht und das sollte auch niemand interessieren, sondern das Ziel ist ja immer, dass es einem selber besser geht. Und da ist das eben ein Hinweis zu sagen, okay, ich muss mal in meiner Geschichte gucken und ich muss da mal genau gucken, welches Gefühl triggert mich denn dann da? Ja, also ehe die Zigarette jetzt nimmst oder ehe das Glas Wein nimmst oder ehe, weiß nicht was tust, deinen Partner kontrollierst oder deine Kinder kontrollierst, mal zu gucken, halt, stopp, was ist denn das jetzt für ein Gefühl gerade, was ich da habe? Und da mal so in sich reinzuspüren, in den Körper zu fühlen, mal zu gucken, wo sitzt denn das, was ist denn das? Ist das Wut? Ist es Trauer? Ist es, was steckt denn da eigentlich so hinter? Ist immer für mich der erste Einstieg bei solchen Sachen, immer mehr erst zu gucken.
Und womit du ja vielleicht auch anecken könntest oder was ja dann auch der nächste Schritt bei dir sein könnte, ist und dann den Wein genießen oder die Zigarette.
Könnte unter Umständen sein, ja. Also das ist ja auch so, was ich eben schon mal kurz habe anklingen lassen. Manchmal macht man dann genau das Gleiche, aber mit einem anderen Bewusstsein dahinter, ja. Also ich bin nicht so der Fan davon zu sagen, ich stelle mich total in Frage und das muss ab heute alles anders sein, weil ich habe es kapiert, ja. Die körperlichen Aspekte dabei sind nicht zu unterschätzen. Man kann manche Sachen gar nicht so von heute auf morgen ändern. Das geht eben einfach auch nicht. Ja. Man muss das ausschleichen, man muss sich überlegen, wie der eigene Weg da raus ist, wenn man es erkannt hat erstmal. Das Schöne ist, es gibt Wege daraus. Das ist ja einfach die Zuversicht da drin, dass man sagen kann, es gibt aus jedem Thema auch einen Ausweg. Also das ist wichtig dabei auch, ja, dass man sagen kann, also ich würde jetzt nie sagen, ach, vergiss es einfach, komm, rauch bis ans Lebensende und sei glücklich damit. Das würde ich nicht machen. Und bei keiner Sucht, ja. Sondern ich würde immer sagen, nee, wenn du eine Lösung willst, findest du eine. Und dann finden wir gemeinsam vielleicht auch eine, wenn du zu mir kommst oder so. Aber hab dich erstmal lieb damit, ja. Also nicht direkt so in diese Ablehnung gehen, sondern wirklich sich selbst ein bisschen mehr annehmen, egal mit welchem Thema. Um dann viel leichter erstmal den Zugang zu kriegen und zu sagen, ah, so sieht das, so ticke ich, sich selbst zu verstehen. Und dann zu sagen, wo kann ich jetzt ansetzen, was zu ändern? Das ist dann viel leichter.
Ne? Aber bei Alkohol- oder Nikotinsucht kann ich ja nicht rausschleichen. Das muss ja von heute auf morgen gehen.
Ja gut, da brauchst du aber auch eine gute Begleitung zu. Ne? Du musst ja diese körperlichen Phänomene da abfangen können. Mhm. Ne? Das ist eben nicht so einfach. Ne? Dafür gibt es ja diese Nikotinpflaster und sowas. Es ist eben schwierig. Ja? Der Körper ist dann so auf Bedarf eingestellt, dass es ja ganz, ganz schwierig ist, den da einfach wieder zu entwöhnen. Ne? Das ist ja wirklich dann diese Entwöhnung und das Risiko ja anscheinend scheint ja auch beim Rauchen für dich so zu sein, dass du dann auch wirklich gar nicht mehr rauchen darfst. Du darfst dann noch nicht mehr eine nehmen, weil dann bist du ja anscheinend wieder drin in der Nummer. Ne? Also kennt man ja sonst vom Alkohol. Alkoholiker dürfen ja nie wieder noch nur einen Tropfen Alkohol zu sich nehmen, ne? Weil du sofort wieder den Körper umprogrammierst. Und das ist halt das Blöde dabei, ja. Also, dass man ja dann wirklich auf lebenslänglich da was verändern sollte und könnte und vielleicht auch tut, ne?
Ich glaube, ich hätte wieder zur Partyraucherin werden können, aber es ist mir viel zu anstrengend, weil ich gemerkt habe, wenn ich einen Abend dann unterwegs war und da viel geraucht habe, ich hatte einfach immer wieder einen neu gefühlten Entzug am nächsten Tag. Und deswegen war es mir zu anstrengend, da irgendeinen Zwischenweg zu finden. Ja. Ne?
Was ich da noch wichtig finde, ist auch wirklich, was ich auch gerade schon mal betont habe, und man kann es nicht oft genug betonen, es geht einfach niemand anders irgendwas an. Ja? Also man ich finde eher bedenklich, dass man mit sich selbst so unehrlich ist. Also ist ja nicht, sage ich ja nicht grundlos auch, ja, weil ich das einfach sehr, sehr viel kenne auch und kennenlerne. Diese schlimmste Lüge dabei ist die Selbstlüge. Ne? Also ob du mich anlügst oder jemand nach außen anlügst, ist vollkommen wurscht. Es geht keinem was an, was man macht. Ja? Also wie zum Beispiel jetzt trinken oder sowas. Wenn man darauf angesprochen wird, du bist so Alkoholiker oder du trinkst ein bisschen viel, merkst du das eigentlich oder sowas. Es geht nach außen oder von außen niemand irgendwas an, ja, was man selber macht. Aber sich selbst zu belügen und zu sagen, nee, ich bin das nicht, ja, und ich trinke ja nur ein bisschen und so, das ist das Kritische dabei. Und da finde ich immer ganz, ganz wichtig, dass auch die Umgebung darf einen darauf anstoßen oder darf vielleicht auch sagen, also wäre jetzt für mich ein Ausschlusskriterium, mit jemand zusammen zu sein, der sehr, sehr unbewusst mit diesen Sachen umgeht. Das finde ich immer sehr anstrengend. Ja? Also das möchte ich nicht. Also wenn man mir zum Beispiel sagt auch, Mensch, du hast doch da und da eine Sucht, dann würde ich sagen, ja, muss ich mir angucken, hast du recht. Ja? Also dass man das erstmal annimmt und mit sich selber bewegt. Und dann muss aber auch gut sein. Der andere darf nicht sich in mein Leben einmischen, weil er meint, ich muss da irgendetwas ändern. Ne? Und schon gar nicht ungefragt. Also wenn, würde ich dann fragen wollen.
Ich habe den Eindruck, dass bei dir eher die Angehörigen der Süchtigen zu dir in die Beratung kommen. Wie spielt die Sucht bei dir in der Arbeit eine Rolle?
Also es ist natürlich schon, manchmal sind es ganz unentdeckte Süchte, zum Beispiel mit Medikamenten. Ja? Also dass man so Medikamente schon lebenslang zu sich nimmt oder immer wieder braucht, wie Schmerzmittel oder Schlafmittel oder sowas, ja. Und das spielt dann schon manchmal in der Beratung eine Rolle, wo dann die Leute dann auch gar nicht wissen, dass das eine Sucht ist, ja. Weil wenn ich dann so nachfrage und sage mit Schlafmittel, nö, ja, Schlafmittel nehme ich schon mal, ne? Ah, seit 10 Jahren, ne? Und ich sehe, ha, hallo, das ist eine Sucht, ja. Also, dass einem das so gar nicht so präsent ist, dass sowas Süchte sein können, ja. Da kommt es schon mal häufiger vor, aber dann kommen eben wirklich auch die Umgebung zu mir, die sagt, hey, da ist jemand, der trinkt total viel Alkohol, was kann ich als Angehöriger tun? Ja, also das gefällt mir nicht. Und da komme ich natürlich zu, wo ich dann so sagen muss, okay, es gibt diese, wie heißt es, die Co-Abhängigkeit da drin natürlich, ja, wenn man das unterstützt und eben nicht konfrontiert damit, dann ist man ja co-abhängig. Da gibt es natürlich schon eine Situation, aber dann kann man grundsätzlich mal eigentlich nur bei sich selber gucken, wo bin denn ich selber süchtig, ja? Und den anderen wirklich auch in Ruhe lassen, aber auch in die Eigenverantwortung bringen. Was da nicht passieren sollte, jetzt gerade auf Alkohol bezogen, dass ich dann Bier einkaufen gehe dafür oder Wein, ja? Also, dass ich sage, Mensch, du trinkst aber viel, aber ich habe dir eine Flasche Bier hingestellt, ja? Mhm. Also, diese Co-Form ist, und das passiert ja ganz, ganz häufig, ne? Also, dass man zwar oberflächlich sagt, das ist aber jetzt ungesund und du bist alkoholsüchtig oder du bist süchtig in dem Bereich, aber man unterstützt es trotzdem, indem man dafür sorgt, dass der Alkohol da ist. Gibt es ganz, ganz häufig. Ne? Gibt es eben auch viele Erwachsene jetzt, die gesagt haben, das habe ich immer für meine Eltern gemacht, ne? Als ich Kind war, weil mir das so peinlich war mit dem Papa oder mit der Mama, habe ich den Alkohol besorgt, damit das überhaupt alles am Laufen gehalten wurde oder sowas. Ne? Und die bis dann im Alter auch schwer Gewissensbisse haben, dass sie das gemacht haben. Ne? Also einfach das immer wieder mit unterstützt haben oder so. Und da ist es halt wichtig zu sagen, okay, ich sehe, derjenige trinkt jetzt vielleicht viel, dann bleiben wir jetzt mal dabei. Aber ich unterstütze es nicht weiter und ich konfrontiere ihn auch damit. Ich möchte nicht in meiner Anwesenheit oder ja, ich möchte einfach das auch offen handhaben. Wenn er schon dann sagt, ich bin kein Alkoholiker oder so, dann muss ich da auch offen mit umgehen können. Ne? Also, dass es nicht verdeckt ist, nicht verlogen wird, nicht verdreht wird. Das finde ich dann ganz wichtig dabei.
Aber wie kriegt man so als Angehöriger diesen schmalen Grat zwischen aktiv werden und Übergriffigkeit? Also bis zu welchem Punkt kann man was sagen? Und ich finde es so schwierig, weil wahrscheinlich gibt es auch viele Süchtige, die erst ihre Sucht entdeckt haben, weil es plötzlich ganz viel von außen kam, oder?
Nee, glaube ich nicht. Also ich glaube, wenn man ehrlich mit sich ist, glaube ich nicht. Nee, man weiß das schon vorher und man kriegt es halt dann um die Ohren Und es gibt ja durchaus auch Menschen, die, obwohl die anderen das sagen, sagen, nö, ich bin nicht süchtig, ich brauche das nicht, also ich habe keine Sucht da. Ne? Diese Gratwanderung ist natürlich immer die, ja, jetzt haben wir uns da so im Thema Alkohol so ein bisschen festgefuttert. Ne?
Festgetrunken.
Festgetrunken, genau. Also wenn du dir vorstellst, das sind ja alles erwachsene Menschen, ja, also du bist ja ein Erwachsener in dem Augenblick und du bist in der Eigenverantwortung, wenn du, auch wenn du abhängig bist oder eine Sucht hast, ja, und wenn derjenige das erkennt und erkannt hat und ändern könnte, würde das ja meistens tun, ja, also deswegen ist dann diese Übergriffigkeit der Umgebung irgendwie ziemlich eklig, ja, weil natürlich, wenn ich etwas ändern wollte, würde ich das und hinkriegen würde und wenn ich selber die Mechanismen durchbrechen könnte, würde ich es ja wahrscheinlich ändern, aber ich krieg's ja nicht hin, das ist ja das Schlimme daran und wenn mir dann das da immer einer aufs Butterbrot schmiert und sagt, hey, du bist aber doch und du musst aber doch und du solltest aber doch und mach mal einen Entzug und mach mal da, oh, ja, das ist halt sehr, sehr übergriffig dann, ja.
Aber meist gefolgt von dem Thema, was wir auch schon im Podcast hatten, ich meine es doch nur gut.
Auf jeden Fall, oder? Ich mache mir Sorgen. Das ist ja auch das andere, weil es natürlich gesundheitliche Sorgen dann sind, die man sich macht. Ne? Und da finde ich nach wie vor, es geht keinem was an. Man kann da, also ich glaube immer, der Hintergrund für mich von meinem Ansatz in der Arbeit ist ja immer der, möglichst für sich selbst eine Ehrlichkeit zu haben und offen mit diesen Themen umzugehen und sich das auch einzugestehen und zu sagen, nee, kriege ich jetzt nicht hin. Ja, ich brauche echt Hilfe, ich kann es nicht. Ne? Also unter Umständen damit ein bisschen offensiver umzugehen und nicht so defensiv. Ne?
Oder ich will es gerade nicht hinkriegen.
Oder ne? Ich will es nicht und dann ist auch okay.
Ich ja, kann ne? nicht ja. und ich will nicht.
Ja, ja. Ja. Habe ich auch, ne? Also dass jemand sagt, hey, ich trinke vielleicht, aber ich will trinken. Schluss, lass mich einfach alle in Ruhe. Ja. ja. Kann man nichts machen, ja, so. Und ich finde es dann übergriffig, wenn andere sich dann ein Urteil darüber machen oder sagen, ne? Müsste aber doch. Aber mich interessieren diese anderen Süchte, die es da noch so gibt, auch noch viel mehr, ne? Also ich finde so zum Beispiel in unserer Gesellschaft dieser Bedarf und diese Sucht nach Sicherheit, was sich ja dann in vielen Lebensversicherungen und Sicherungsphänomenen widerspiegelt, ne? Das finde ich zum Beispiel kollektiv gesehen viel, viel schlimmer, dass man meint, Sicherheit kaufen zu können oder Sicherheit zu haben, weil man Versicherungen abschließt oder so, ne? Sowas, das kann auch suchtmäßig sein, ja? Also, dass man meint, Sicherheit zu kriegen, Stabilität in irgendwas zu kriegen und Leben ist nicht stabil. Leben ist weder sicher noch stabil, ja? Und da sind zum Beispiel so Süchte oder eben, was ich meine heißgeliebte Kontrollsucht, ja? Wo ich so denke, wo wir als Frauen, als Mütter, weiß ich jetzt nicht, Väter wahrscheinlich auch, in einem anderen Zusammenhang dann auch, aber schon ziemlich viel Macht auch haben mit Kontrollsucht. Ja? Also wenn man nicht der Familie, den Kindern, den Partnern, den Partnerinnen vertraut, sondern meint, man muss jede Handlung und alles kontrollieren und das zieht sich so durchs Leben und das macht unheimlich hart einen selber, ne? Weil Kontrolle ist einfach kein gutes Lebensmodell.
Ich will mal, bevor wir zu der Art von Süchten kommen, noch eben abschließend sagen, was ja natürlich jetzt die Angehörigen an so einer Stelle wahrscheinlich sagen könnten, ist, ja, aber er wird doch davon nun mal krank und es muss sich ja was ändern. Und ich weiß, in welche Richtung deine Antwort geht, aber vielleicht kannst du es nochmal präzisieren, dass auch das nicht die Verantwortung der anderen ist, oder?
Das ist richtig, ja. Blöderweise ist das so, ja. Also man denkt ja immer, wenn man so für sich um andere Sorgen macht und denkt, man muss denen doch helfen oder sowas, dann empfehle ich ja eher so, sich um sich selber Sorgen zu machen, wenn überhaupt. Also wer vor der eigenen Tür, oder wenn jeder vor der eigenen Tür kehrt, ist überall sauber, so nach diesem Modell, ne?
Ja.
Also jemand, der sich viel über andere aufregt, hat genug Baustellen, um sich bei sich selbst aufzuregen, glaube ich. Und das ist ja immer das Wichtige dabei, ne? Dass wir natürlich diese Baustellen der anderen liebend gerne nutzen, um mitzugraben oder mitzubuddeln, um beim Bild Baustelle zu bleiben. Dabei wäre es gar nicht so schlecht, wenn man bei sich selbst mal diese Baustellen bearbeitet und löst, ne? Und wie immer, ja, also bei sich gucken, bei sich offen sein und klären ist immer die bessere Maßnahme, als sich in andere Leben einzumischen und auch sogar über Sorgen und ich meine es doch nur gut, ist es nicht hilfreich, ne?
Unser Leben ist insgesamt sehr unsicher, wir können ganz viel nicht beeinflussen, so vom Otto-Normal-Gefühl. Brauchen wir deswegen vielleicht die Sicherheit? Ist es deswegen vielleicht so eine gesamtgesellschaftliche Sucht?
Ja, weil wir eben auch nicht lernen, dieses, was ich eben schon mal gesagt habe, dieses Vertrauen aus sich raus zu haben. Weißt du, selbst wenn was passiert, dass es dir genau passend passiert und dass du das anscheinend im Moment als Erfahrung brauchst, so, ne? Also diese Sicherheit auch zu haben, dass das Leben ist immer freundlich, das hört sich ganz furchtbar an, ja, wenn man gerade was Schlimmes erlebt hat oder so, ja, würde ich jetzt mal wirklich postulieren, das Leben ist immer freundlich, weil es dir immer genau das bringt, was du gerade brauchst. Das hört sich wirklich hart an, auch wenn man natürlich gerade eine schlimme Krankheit oder irgendwas Blödes erlebt hat oder finanziell irgendwie einen Schlag gekriegt hat. Also wenn man solche Erlebnisse hat und dann zu sagen, oh ja, das Leben ist freundlich, ist natürlich eine Herausforderung. Ja? Aber trotzdem kriegt man immer gerade genau das, was man braucht. Das ist nicht nur im Positiven, sondern auch tatsächlich in solchen Bereichen so. Und diese Haltung zu haben, die gibt einem Sicherheit. Und zwar in eine ganz andere Richtung, als man sich das vielleicht wünscht. Ja, das gibt eine Entspannung auf jeden Fall. Weil die Sicherheit, die man anstrebt über Sicherheitsmaßnahmen wie Versicherungen oder Absicherungen oder einfach um feste Meinungen, feste Weltbilder, die geben ja auch Sicherheit, ja. Das gibt alles nur Starre, das ist alles total unlebendig und man wird auch unlebendig darüber und steif, ne? Und während das Vertrauen aus sich heraus zu haben, dass alles immer richtig ist und dass ich genau das kriege, was ich brauche, das gibt einem eine Sicherheit, die auch flexibel bleibt, ne? Mhm. Und man sagt, okay, ja gut, wenn jetzt sowas kommt, wie jetzt gerade vielleicht auch das Virus oder sowas, wenn ich die Sicherheit in mir habe, dass immer alles genau passt, finden sich da Lösungen, ja? Wenn ich vorher gedacht habe, boah, das Leben ist jetzt so und das muss die nächsten 30 Jahre so bleiben, habe ich jetzt ein Problem, ja? Weil funktioniert nicht, ne, an dem Punkt. Und deswegen ist dieses Vertrauen aus sich heraus, ist das viel, die viel bessere Matratze, auf der sich dann gut federn lässt, als dieser Bedarf nach Sicherheit, der ist wie ein starres Gerüst, was dann jetzt wehtut.
Mhm. Das heißt, man kann wirklich mal alles durchleuchten im Leben, wenn man Spaß dran hat, wenn man mal so seinen Süchten auf den Grund gehen will. Bei allem mal schauen, wo steht es mir im Weg, wo behindert es mich vielleicht, wo schränkt es mich ein. Dann kommt deine Übung, Zettelstift aufschreiben, was man fühlt, wo es herkommt. Und was es im Zweifelsfall einfach weitermachen, wenn man es genießt und wenn man es möchte und wenn nicht, was dran machen, man findet Lösungen.
Und das ist das Wichtige dabei, man findet Lösungen. Ja? Also egal wie es heißt, findet man Lösungen. Und wenn man eben erkannt hat, nö, das bin ich, das gehört eben auch in großen, komplexen Charaktereigenschaften oder das gehört einfach zu mir als Persönlichkeit und das anerkenne ich auch, das ist ja auch okay. Ne? Also Das kann man ja auch machen. Bloß wichtig dahinter ist immer die Eigenverantwortung. Jeder ist für sich verantwortlich und ich bin dann auch für diese Konsequenzen verantwortlich, die daraus folgen. Ja? Mhm.
So. Ja. Alles klar, dann möchte ich damit die Folge abschließen. Ich danke dir, Stefanie, und bis zum nächsten Mal.
Danke dir, Janika.